HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Ich meine, das will auch keiner sehen. Vor allem die weibliche Brustwarze. Ne? Also vielleicht noch im Fernsehen, aber auf keinen Fall bei Facebook und Instagram.
Auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Co. werden Darstellungen von Nacktheit zensiert. Für Museen stellt das aber ein Problem dar.
Everybody's got nipples, everybody's got two of them. But she maybe got a birth defect, had to surgically remove them.
Weibliche Nippel auf Instagram posten, das schaffst du nie.
Es gibt eine Doppelmoral auf Social Media, diese Zensur von Frauenkörpern und Männerkörpern, die eben nicht zensiert werden.
Beaucoup de peintres ont été considérés comme pornographes.
Viele Maler galten noch vor wenigen Jahrzehnten als Pornografen. Wir können die Kunst nicht auf diese Weise filtern. Aber wir müssen auf gesellschaftlicher Ebene darüber diskutieren, wie soziale Netzwerke unser Leben manipulieren.
Even if you're not American.
Ist das Blößenwahn. Überall in den sozialen Netzwerken wird es knapp und knapper. Auf der Fotoplattform Instagram regeln sich Bikini-Nixen in aufreizenden Posen am Strand, Hintern und Brust raus, alles gefiltert, schön straff. Nur Brustwarzen und Genitalien sind nicht erlaubt. Ansonsten aber viel Haut. Viel Reichweite. Dafür sorgt ein Algorithmus. Und so gibt es Millionen Bilder sehr nackter, sehr dünner und sehr weißer Frauen. Gleichzeitig blockiert der Insta-Algorithmus aber etliche Akte der Kunstgeschichte. Aquarelle, Ölgemälde oder Skulpturen, die nackte Brust, die Schamhaare bei Egon Schiele und der runde Hintern bei Rubens wird alles gelöscht. Ein Schlag für Museen, die seit Jahren schon versuchen, die sozialen Netzwerke zum Umdenken zu bewegen oder wenigstens ihre Löschkriterien transparent zu machen. Aussichtslos. Deshalb haben die Tourismusbeauftragten der Stadt Wien nun zum Gegenschlag ausgeholt mit einer Aktion namens Vienna Strips. Auf der Pornoplattform OnlyFans gibt es nun also Kunstklassiker gegen Entgelt ohne Zensur. Was sagt das aus über unser Verhältnis zur Nacktheit, wenn künstliche Intelligenz für uns entscheidet, was anstößig ist und was nicht? Und wenn Körper auf Social Media nur noch getuned und stereotyp abgebildet werden? Ist das alles nur noch völlig verquer und verkrampft? Sie hören H2 Kultur, der Tag, unerhört sexy. Wie viel Nacktheit ist erlaubt? Und da macht Sirjan Govidareza den Beginn und berichtet über Vienna Strips.
Zu nackt für Facebook, Instagram und Co. Diese Erfahrung machen Museen oft, wenn sie ihre Exponate in sozialen Netzwerken posten wollen. Denn die Darstellung nackter Körper zieht sich wie ein roter Faden durch die Kunstgeschichte. Hier kommen die Löschroboter der sozialen Netzwerke ins Spiel. Sie sind darauf programmiert, Pornografie zu erkennen und von den Plattformen fernzuhalten. Bei Kunstwerken schießen sie dabei oft übers Ziel hinaus, sagt Hans-Peter Wipplinger vom Wiener Leopold-Museum.
Erst kürzlich wurde ein Gemälde, das wir gepostet haben, auf Facebook zensuriert. Ein Gemälde von Kohlmann Moser, ein Liebespaar. Es war auch schon Egon Schiele dran, sozusagen mit einer Zensur. Und dagegen müssen wir einfach kämpfen.
Das Leopold-Museum hat sich mit der Wiener Albertina, dem Naturhistorischen und dem Kunsthistorischen Museum zusammengetan und einen Kanal auf der Erotik- und Porno-Plattform OnlyFans gestartet. Denn hier werden explizite Inhalte logischerweise nicht von Algorithmen gelöscht. Unter dem Titel Vienna Strips on OnlyFans werden dort nun laufend Kunstwerke präsentiert, die auf anderen Plattformen entweder als nicht jugendfrei entfernt worden wären oder nur nach aufwendigen Genehmigungsverfahren hätten gepostet werden können. Zum Beispiel die Venus von Willendorf, der Männerakt von Egon Schiele oder der Halbakt von Amadeo Modigliani. Das Ganze ist eine Mischung aus einer PR- und Protestaktion von Wien Tourismus. Geschäftsführer Robert Kettner.
Die Message, glaube ich, ist, dass gerade in der Kunst niemand das Recht haben sollte, Zensur zu üben. Schon gar nicht ein Algorithmus, der ja nicht verantwortlich gemacht werden kann für seine Aktivitäten.
Das Konzept von Wien Tourismus ist aufgegangen. Weltweit berichten Medien über die Aktion, von CNN und BBC bis nach Südamerika und Asien. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und soll laut einem Sprecher von Wien Tourismus vor allem eine Diskussion anstoßen und Wien als Kulturmetropole ins Gespräch bringen. Den OnlyFans-Account der Wiener Museen können Volljährige für 3 US-Dollar im Monat abonnieren. Im Gegenzug bekommen sie Eintrittskarten für die beteiligten Museen geschenkt.
Die Venus von Willendorf, die Tizians und Modiglianis, das alles soll Porno sein. Dabei ziehen Akte sich doch, wie wir gehört haben, wie ein roter Faden durch die Kunstgeschichte. Sollen die jetzt alle ausgesperrt werden? Übrigens ist es ja auch nicht das erste Mal, dass eine Gemäldesammlung, ein Museum mit seinen Schätzen im Netz zensiert wird. Mehrere von ihnen hatten schon vor 3 Jahren sich bei Facebook beschwert, darunter auch das Frankfurter Städel und die Museen in Brüssel. Katrin Lorch ist Kunstkritikerin der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Lorch, teilweise hat das Löschen ja auch schon absurde Blüten getrieben. Zum Beispiel wurde von Facebook eine Kreuzabnahme gelöscht, weil Jesus da nur leicht verhüllt mit einem Hüfttuch zu sehen war. Zu knapp für Facebook. Wenn das jetzt alles gelöscht wird, ist das für Sie einfach nur ein Ärgernis oder ist das schon ein Eingriff in die Kunstfreiheit und damit Zensur?
Also Zensur würde ich das nicht gleich nennen, denn ich finde, die Kunstfreiheit hat ja ihren Raum. Und der Raum der Kunst sind Museen und Ausstellungen oder eben, wenn Künstler auf die Straße gehen, kann es auch die Straße sein. Aber diese Bilder sind ja nicht mit dem Gedanken gemalt worden, dass man sie für zensiert hält, weil sie nicht weltweit in sozialen Netzwerken oder auf einer Website oder auf Facebook gepostet werden dürfen. Insofern finde ich das eher lustig. Also, dass sowas passiert und nicht jede Kunst kann und muss überall gezeigt werden. Und tatsächlich ist ja ganz verwandt, also der Vatikan zum Beispiel, der verhüllt ja weiterhin den Penis von Petrus bei der einer Kreuzabnahme mit genau auch so einem Schamtuch. Und da kann man zwar sagen, das ist Zensur, aber offensichtlich empfindet der Vatikan das eben nicht passend in der Kirche, was in keinem Museum ein Problem wäre.
Wenn Sie den Vatikan ansprechen, bei Michelangelos Fresko in der Sixtinischen Kapelle, dem jüngsten Gericht, ließ der Vatikan später 400 Figuren übermalen von einem Mann, der als Hosenmaler bekannt wurde. Hat unsere Scham auch damit was zu tun, dass sie vielleicht tief in uns religiös begründet ist?
Also ich kann da sehr, sehr schlecht nur von wir sprechen, wenn man sagt, dass vor Hunderten von Jahren Kirchenväter entschieden haben, die Nacktheit von Michelangelo ihrem Gläubigen nicht zuzumuten oder mehr sich selbst nicht zuzumuten, weil die Sixtinische Kapelle ja damals nicht öffentlich zugänglich war. Ich glaube, man muss immer sehr genau gucken, wo Kunst als Kunst gezeigt wird und wo vielleicht auch nicht. Und ich glaube nicht daran, dass Nacktheit sozusagen als Tabu in uns tatsächlich irgendwie verwurzelt ist. Ich glaube, zu so Zeiten und zu so Zeiten wird Nacktheit anders angesehen. Ich habe zum Beispiel eine Manifesta-Ausgabe gesehen in St. Petersburg, auf der, das ist eine zeitgenössische Kunstausstellung, wo normalerweise alles geht, wo aber merkwürdigerweise fast keine Nacktheit zu sehen war, keine Homosexuellen dargestellt wurden, auch keine homoerotischen Motive, wo man hinterher sagt, ja, also ob das jetzt Zensur war oder so eine Selbstzensur der Kuratoren, das kann man kaum sagen. In China geht auch vieles nicht, was woanders geht und auch in Arabien wird man selbst in einer Sammlung klassischer Motive, wird man also jetzt meinetwegen in Sharjah oder in den großen Museen, die jetzt in Abu Dhabi entstehen, wird man nicht die gleichen Bilder sehen wie im Louvre in Paris.
Die Kunstgeschichte ist ja nicht denkbar ohne das Nackte. Es wimmelt nur so von antiken oder Renaissance-Marmornackten, von sich räkelnden Venussen auf irgendwelchen Canapés mit aufreizend gekreuzten Armen hinterm Kopf bei Giorgione, Manet. Das ließe sich endlos fortsetzen. Woher kommt eigentlich diese Fixierung aufs Nackte in der Kunst?
Ich glaube, es gibt für Menschen ja insgesamt nichts Interessanteres als andere Menschen. Also da haben Sie natürlich recht. Es gibt Dinge, die sind in uns verwurzelt. Und in uns verwurzelt ist, glaube ich, die Freude am Gegenüber, wenn es denn ein anderer Mensch ist. Und die Neugierde auch auf Nacktheit. Aber natürlich muss man schon unterscheiden, was die Kunstgeschichte an Nacktheit gezeigt hat. Also eine nackte Diana, die Jagd, die kann zwar auch erotisch konnotiert sein, aber das sind dann eben Idealbilder und die waren eigentlich schon, die wurden auch so angesehen, dass das irgendwo frei ist jetzt von, das ist nicht pornografisch oder so. Während zum Beispiel also so jemand wie Courbet, als er den Ursprung der Welt malte,
wo man nur den Schoß sieht.
Der Blick zwischen die Geschenkel einer Frau, war das eine Auftragsarbeit für einen Sammler und das Bild ist im Grunde auch nie öffentlich gezeigt worden bis weit ins späte 20. Jahrhundert hinein und Jacques Lacan, der das dann gekauft hatte irgendwann, hat auch tatsächlich ein zweites Bild malen lassen, mit dem er das verdeckte. Also nicht mal ein großer Psychoanalytiker hat das in seinem Privathaus offen gehängt.
Speziell Venus-Darstellungen, die stehen ja für die göttlichen Hüterinnen von Liebe und Sinnlichkeit, Perfektion möglicherweise. Aber haben Akte nicht vielleicht dann auch immer schon auch ein voyeuristisches Interesse befriedigt?
Also da muss man natürlich jeden fragen, warum man ins Museum geht. Der Kunstkenner sagt, natürlich weidet man sich mit einem geschulten Auge auf eine andere Weise an Nacktheit, als jetzt sozusagen, wenn man sagt, man möchte einfach Brüste sehen oder einen Po sehen. Aber es wäre natürlich also lange schon nicht mehr der Ort, ins Museum zu gehen, wenn man sagt, man möchte jemanden nackten sehen. Also seit den 50er Jahren hat man ja im westlichen Kontext, also in Europa und Nordamerika, da wirklich andere Möglichkeiten.
Sie selbst,
und es gibt noch viel Nacktheit trotzdem.
Sie waren ja selbst auch bei vielen Performances mit dabei, bei denen Künstlerinnen mit Nacktheit gearbeitet haben. Zum Beispiel als Marina Abramović einen Abend lang nackt auf einem Fahrradsattel saß, an die Wand gehängt. Wie war das für Sie, so viel und so lange fremder Nacktheit ausgesetzt zu sein?
Das war Anfang der 2000er Jahre und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, warum ich glaube, es ist nicht immer alles das Gleiche in jedem Kontext. Also ich fand damals während dieser Vernissage hat man tatsächlich sie kaum eines Blickes gewürdigt. Also alle wussten, sie ist da und es standen auch manchmal 3-4 Leute unter ihr und haben hochgeschaut. Aber eigentlich hat man so ein bisschen fast weggeschaut oder hat es zur Kenntnis genommen als auch eben dramatisch und auch irgendwo anstrengend und vielleicht eben auch ein bisschen peinlich, aber während es dann später, es gab keine Fotos davon. Und dann als Marina Abramović ein Foto davon wiedergefunden hatte und ich wollte das bei uns in der Zeitung veröffentlichen, mussten wir darüber nachdenken, ob das überhaupt geht. Also weil man einfach dann in Zeitungen nicht einfach so eine nackte Frau zeigt. Natürlich würde man immer eine Giorgione Venus zeigen oder ein Tintoretto-Göttinnen. Aber dann einfach mal so das Foto einer nackten Künstlerin, auch wenn es ihr Werk ist, ist nicht so leicht zu zeigen. Und das sind aber Verschiebungen, wo man nicht sagen kann, das ist Zensur, sondern ein Bild in einem Medium, also in einer Zeitung, ist eben etwas anderes als eine Performance in einer Kunstinstitution. Und die Verbreitung weltweit über Websites oder über Social Media ist halt nochmal ein ganz anderer Kontext.
Katrin Lorch, Kunstkritikerin der Süddeutschen Zeitung, haben Sie. Vielen Dank für das Gespräch. Ich war nicht wirklich nackt, hat Tänzerin Josephine Baker einmal rückblickend über ihre Auftritte gesagt. Ich hatte einfach nur keine Kleider an. Manche Menschen sind allerdings auch noch unter ihrer Nacktheit bekleidet. Wie erlebt das der US-Schriftsteller David Sedaris? Das hat er in einer gleichnamigen Erzählung zu Papier gebracht. Nackt. Für seinen Selbstversuch hat Sedaris sich in einer amerikanischen FKK-Kolonie eingemietet, in der berechnenden Hoffnung auf verwertbare Erlebnisse.
Es ist beunruhigend, mit jemandem zu telefonieren, von dem man weiß, dass er nackt ist. Hin und wieder ruft man vielleicht einen Bekannten an, der »Du hast mich gerade auf dem Weg unter die Dusche erwischt«, sagt. Aber das ist was anderes. Der Mann in der Nudistenkolonie hörte sich an, als sei er schon seit Jahren nackt. Sogar seine Stimme war sonnengebräunt. »Also schön, waren Sie schon mal bei uns? Nein? Na, da steht Ihnen ja noch eine ganz besondere Freude bevor. Wir haben einen beheizten Swimmingpool, eine Sauna, Whirlpoolbecken und einen voll beschickten Fischteich zum Angeln.« Ich versuchte mir vorzustellen, wie ein Arsch aussah, nachdem er mehrere Stunden auf einen umgestürzten Baumstamm gedrückt gewesen war. Aber das Bild war zu brutal und ich verschloss mein geistiges Auge davor. »Wir können mit Ihnen einen Rundgang machen und Ihnen, sobald Sie da sind, alles zeigen. Bis dahin schicke ich Ihnen mit Vergnügen eine Broschüre. Ich will mir nur rasch Ihre Anschrift notieren.« »Wo«, fragte ich mich, »bewahrte der Mann seinen Kugelschreiber auf?« Im Gegensatz zu mir konnte er nie instinktiv in die Brusttasche greifen. Schlüssel, Feuerzeuge, Zigaretten, Kleingeld, alles, was ein vernünftiger Mensch so bei sich tragen mochte, war bei ihm irgendwo anders zusammengemühlt. Und er brauchte einige Zeit, bis er etwas fand, womit er schreiben konnte. Er schrieb sich Namen und Adresse auf und sagte, »Also gut, wir freuen uns auf Ihren Besuch.«
Praktische Alltagsprobleme bei Unbekleideten, ein Auszug aus der Geschichtensammlung Nackt von David Sedaris. Sie hören H2 Kultur, der Tag, unerhört sexy, wie viel Nacktheit ist erlaubt? Das ist im Zweifel eine ganz persönliche Frage und Entscheidung. Bei Olympia in Tokio zum Beispiel trugen die Volleyballerinnen aus Norwegen Shorts statt Bikini, sichtbar von voyeuristischen männlichen Vorgaben emanzipiert, während sich einige andere Sportlerinnen nackt im Playboy ablichten ließen. Aber obwohl die Frage, wie viel Nacktheit wir für uns zulassen, also eine ganz eigene Angelegenheit ist, beantwortet sie Facebook auf paternalistische Weise für alle Nutzerinnen und Nutzer durch Löschroboter. Gleichzeitig aber werden auf Instagram Frauen in Bikinis oder Männer mit nackten Oberkörpern prominenter gezeigt. Mehr Haut, mehr Reichweite. Wie funktioniert das?
The sustainable bikinis and bathing suits.
Um zu verstehen, welche Fotos Instagram bevorzugt, hatten Algorithm Watch und das European Data Journalism Network Freiwillige darum gebeten, ein Browser-Add-on zu installieren. Und einigen Dutzend professionellen Insta-Accounts aus den Bereichen Gastro, Reise, Fitness, Mode und Kosmetik zu folgen.
Die Daten, die wir gesammelt haben, die haben gezeigt, dass halbnackte Männer und Frauen in den Newsfeeds überrepräsentiert gewesen sind. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Was wir wissen, ist, dass Instagram Bilder automatisch analysiert, wenn sie gepostet werden.
In der Untersuchung hatten Posts mit Bildern von Frauen in Unterwäsche oder Bikini eine 54% höhere Wahrscheinlichkeit, im Newsfeed der UserInnen zu erscheinen. Bilder von Essen oder Landschaften eine 60% niedrigere Wahrscheinlichkeit. Nicola Kaiser-Brill von Algorithm Watch konfrontierte Facebook, zu dem als Konzern mittlerweile auch Instagram gehört, mit den Ergebnissen der Untersuchung.
Facebook did not answer the question.
Facebook hat unsere Fragen nicht beantwortet.
They said that our analysis was very bad.
Das Unternehmen behauptet, die Untersuchung sei in vielerlei Hinsicht fehlerhaft und Zeuge von einer falschen Auffassung davon, wie Instagram funktioniere. Posts in den Feeds würden nach den Inhalten, für die bereits Interesse gezeigt worden sei, angeordnet. Und nicht nach willkürlichen Faktoren wie dem Vorhandensein von Badebekleidung.
Facebook analysiert die Bilder, die auf Instagram gepostet werden, automatisch. Und zwar mit einer Software, die Computer Vision heißt. Diese Software wird von Menschen trainiert, die dafür Tausende und Abertausende Bilder manuell labeln. Das Problem ist, dass es normalerweise Leute in armen Ländern sind, die sehr schlecht bezahlt werden und keinerlei Veranlassung haben, den Kontext der Bilder zu erfassen.
Während Instagram also behauptet, dass der Newsfeed danach organisiert sei, was einem bestimmten Nutzer am wichtigsten ist, scheint es, dass der Feed sehr wohl danach angeordnet werden könnte, was Instagram denkt, dass allen Nutzern wichtig sei. Nils Pickert von der Antidiskriminierungsorganisation Pink Stinks sieht hier deutlichen Handlungsbedarf.
Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel auf Twitter gerade auf den Umstand reagiert wird, dass NutzerInnen damit begonnen haben, durch Bildmontagen nachzuweisen, dass der Twitter-Algorithmus weiße Menschen in Bildausschnitten bevorzugt, dann sollte dadurch klar werden, dass Diskriminierung durch Algorithmen real ist. Die Frage ist also nicht, ob das geschieht, sondern in welchem Ausmaß und was dagegen getan werden kann.
Sagt Nils Pickert von Pink Stinks im Beitrag von Andrea Richter. Also viel Haut, weiße Haut auf der einen Seite, andererseits rigide Löschalgorithmen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg verkündete vor 3 Jahren vollmundig bei einer Anhörung im US-Kongress, künstliche Intelligenz könne ganz problemlos Brustwarzen erkennen. Theoretisch gut für den Jugendschutz, praktisch aber kam es schon zu kuriosen Verwechslungen, als zum Beispiel Zwiebeln in einem Körbchen für anstößig befunden wurden. Anna Biselli ist Redakteurin bei Netzpolitik.org. Guten Abend.
Hallo.
Frau Biselli, der Algorithmus schlägt bei Instagram also zu, wenn ein bestimmtes Muster auftaucht, das zum Beispiel an eine Brustwarze erinnern könnte. Manche sprechen deshalb auch vom Nipple Algorithm. Weiß man, wie genau das funktioniert?
Nee, das weiß man eben nicht. Und genau das ist auch Teil des Problems. Wir wissen nicht genau, wo der Algorithmus jetzt her hat, ob das jetzt eine männliche oder eine weibliche Brustwarze ist. Wir wissen auch gar nicht so genau, wo jetzt am Ende nochmal vielleicht ein Mensch drauf guckt und das entscheidet. Und das ist auch irgendwie das, dass weder die Nutzerinnen, deren Beiträge dann vielleicht gelöscht werden oder deren Accounts gesperrt werden, noch Forscherinnen eben wissen, was genau da vor sich geht.
Es gibt von TikTok jedenfalls die Annahme, dass ein Moderator, eine Moderatorin mit ins Spiel kommt, wenn der Löschroboter Alarm schlägt. Eben wurde das ja kurz auch schon für Instagram angerissen. 15 Sekunden sollen die Zeit haben auf TikTok, um zu entscheiden, was rausfliegt. Das klingt nach reichlich wenig Zeit und eigentlich ja auch nach einer Einladung zur Willkür.
Das klingt eben auch danach, dass man im Zweifelsfall eher auf den Löschen-Button drückt, weil man nichts falsch machen will und sich vielleicht denkt, naja, wenn ich es irgendwie verberge oder wenn ich es eben nicht mehr sichtbar mache, dann ist der Schaden nicht so groß, als wenn ich jetzt ein Bild, das vielleicht für die Plattform nicht in Ordnung ist, da stehen lasse. Und man sieht ja auch, dass die Richtlinien immer wieder geändert werden, was denn jetzt erlaubt ist und was nicht. Und dass ganz oft eben viel Kontext gebraucht wird, um so eine Entscheidung zu treffen. Wenn jetzt zum Beispiel zwar Bilder von weiblichen Brustwarzen verboten sein sollen, aber eine Ausnahme gilt für Bilder von stillenden Müttern, dann braucht man im Zweifelsfall vielleicht einfach auch ein bisschen Kontext von dem Account, um zu entscheiden, ist das jetzt hier eine stillende Mutter, ist es das nicht? Und wie sortiere ich das jetzt aus, wenn ich eben mich nach dieser Plattform richten möchte?
Das heißt, wenn Konzerne wie Facebook zensieren, machen sie das nicht transparent? Nach welchen Kriterien könnte man sie denn dazu zwingen, durch eine EU-Richtlinie zum Beispiel?
Das ist eine sehr, sehr lange Diskussion, die geführt wird. Und ich glaube, das, was gerade am meisten dazu führen könnte, mehr Transparenz zu schaffen, ist das sogenannte Digitale Dienstegesetz, das gerade auf EU-Ebene besprochen wird. Da geht es eben darum, Plattformen zum Beispiel zu mehr Transparenz zu verpflichten, welche Inhalte den Nutzern angezeigt werden und auch Möglichkeiten zu geben, bestimmten Entscheidungen, die getroffen wurden, zu widersprechen oder eine Begründung dafür zu bekommen. Und eben auch dazu, dass zum Beispiel Forschende Zugang zu Daten bekommen oder zu den Grundlagen von solchen algorithmischen Entscheidungen.
Wie passt das eigentlich für Sie zusammen mit dem, was wir eben davor besprochen haben? Also nackte Haut wird gepusht, aber gleichzeitig gibt es dann auch eine Art puritanisches Regime, wo die Moralpolizei patrouilliert. Was denn nun eigentlich?
Ich glaube, die Hauptentscheidung ist das, was ist denn für die Plattform opportun und was macht eben, dass sie ihr Verwertungsmodell weiter durchsetzen können. Das heißt, bis zu welchem Punkt ist Nacktheit erwünscht, weil sie noch keine Probleme macht. Das heißt, da geht es eben um schöne Körper, um Körper, bei denen vielleicht noch genug verdeckt ist. Und ab wann wird für die Plattform Nacktheit zu einem Nachteil? Das hat man auch ganz gut gesehen. Es gab ja im August eine Diskussion, weil die Plattform OnlyFans gesagt hat, sie wollen jetzt plötzlich sogenannte explizite Inhalte verbieten. Aber ein Großteil der Inhalte auf OnlyFans oder viele der Inhalte auf OnlyFans eben Inhalte von zum Beispiel Sexarbeiterinnen oder Amateurdarstellerinnen sind. OnlyFans hat das damals damit begründet, dass eben die Zahlungsdienstleister Probleme machen wegen solcher Inhalte, hat aber dann nach einem ziemlichen Aufschrei diese Pläne wieder zurückgenommen. Und da sieht man schon, dass eben die Entscheidungskriterien, was jetzt wann erlaubt ist, sehr in der Hände dieser Konzerne liegen und die das eben auch zu einem Großteil ja von ihrem persönlichen Vorteil abhängig machen.
Und Profit. Auf TikTok wurden in vorauseilendem Gehorsam Menschen mit Behinderung gecancelt. Begründet wurde das mit dem Schutz der Opfer. Sie sollten nicht vorgeführt werden. Wer definiert denn, was normal ist?
Ich glaube, das definieren in dem Moment die Plattformen selbst und da hat man auch nur begrenzten Einfluss darauf. Das sieht man ja auch, dass die Plattformen sich meistens nur oder wenn überhaupt dazu äußern, wenn es Berichte dazu gibt, was passiert, weil man weiß es ja nicht von vornherein. Das heißt, die Menschen, die vielleicht sichtbare Behinderungen haben, bekommen ja nicht in der Regel nicht mitgeteilt, hey, deine Sichtbarkeit wird eingeschränkt, weil du da eine Behinderung hast, die zu sehen ist, sondern das kommt, wenn, dann im Nachhinein raus.
Es gibt den Fall von nackten Aborigines, die in Ketten gelegt wurden, also uralte Dokumente der Sklaverei auf Social Media gelöscht. Eben hieß es, Twitter bevorzuge weiße Personen. Gibt es also tatsächlich sowas wie Diskriminierung durch Löschen in sozialen Netzwerken?
Es gibt sicherlich eine Diskriminierung durch Löschen. Es gibt auch eine Diskriminierung dadurch, dass Sichtbarkeit eingeschränkt wird. Ich glaube, Löschen ist immer nur das letzte Mittel. Die Frage ist ja auch, welche Inhalte können gut gefunden werden und welche Inhalte werden mir zum Beispiel nicht angezeigt, wenn ich irgendwas in die Suchleiste eingebe. Und eine Diskriminierung kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Die kann zum Beispiel im Algorithmus selber irgendwo verankert sein. Die kann aber auch in den Daten verankert sein, mit denen der Algorithmus trainiert wird. Oder auch eben von dem, was die Menschen, die da vielleicht irgendwie vorsortieren, für Vorstellungen haben und was die Plattform selber für Vorstellungen hat. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Ebenen, an denen so eine problematische Diskriminierung oder Ungleichbehandlung von verschiedenen Inhalten ins Spiel kommen kann mit ganz vielen verschiedenen Begründungen.
Wenn aber vieles andere nicht mehr gezeigt wird, dann bleiben ja eigentlich nur noch die schönen Jungen mit der straffen Haut und 90, 60, 90 übrig. Wir bekommen immer mehr Stereotype, genormte, geschönte, gefilterte Menschen vorgesetzt und das bestimmt dann unseren Blick auf die Wirklichkeit.
Ich glaube, ein Problem daran ist eben auch, dass wir Nacktheit damit generell in die pornografische Ecke stellen, weil es scheint eben so, wenn man da mal so oberflächlich drauf guckt, dass es nur noch Nacktheit gibt, die quasi immer schon Pornografie ist und dann irgendwie verbannt werden muss. Und andere Nacktheit scheint es nicht mehr zu geben. Das heißt, man nimmt diese ganzen Graustufen weg. Man nimmt eben Möglichkeiten weg, zum Beispiel auch Sexualaufklärung auf diesen Plattformen zu machen. Man nimmt Tattoo-Künstlerinnen die Sichtbarkeit auf solchen Plattformen. Menschen, die generell überhaupt Diskussionen um Körper führen, um weibliche Körper führen. Und da gibt es einfach so ein plötzlich nur noch schwarz und weiß. Und das ist, finde ich, ein riesiges Problem, weil wir uns damit, glaube ich, in eine Richtung entwickeln, gesellschaftlich, in der Nacktheit einfach nicht mehr normal ist. Und das ist sehr schade.
Anna Biselli, Redakteurin bei Netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch. Vorhin haben wir ja schon von David Sedaris gehört, der sich erfolgreich bei einer Nudistenkolonie anmeldet. Nun geht's weiter. Er bekommt Post.
Heute Nachmittag kam meine Broschüre mit der Post und da steht Folgendes drin. Körperakzeptanz ist die Idee. Nacktfreizeit ist der Weg dorthin. Bringen Sie Handtücher und Sonnenschutz mit und entspannen Sie sich mit uns. Sie werden eine Bewegungsfreiheit kennenlernen, die angezogen nicht erfahrbar ist. Die Freiheit, ganz Mann, Frau, selbst zu sein. Auf den Abbildungen der Broschüre sieht Mann, Frau einen Swimmingpool, den vollbeschickten Fischteich, eine Sonnenterrasse und das unvermeidliche Volleyballfeld, welches mir die Frage aufdrängt, was ist das mit diesen Leuten und Volleyball? Die beiden gehen Hand in Hand. Wenn ich Nudist denke, denke ich nicht an Penis, sondern Netz. Außerdem ist im Kuvert noch ein Veranstaltungskalender. Der späte April zeichnet sich durch die Wiedereröffnung der Snackbar aus, die den Namen Nackt und Bloß, hier kannst du essen, bis du blank bist, trägt. Im Mai halten sie ein Golfkart-Rally, verschiedene Lagerfeuer unter verschiedenen Mottos, ein großes Chili-Kochen und etwas, was sie Reiten wie im Wilden Westen nennen, ab.
Manche schaffen es, Nacktsein komplett in den Alltag zu integrieren. Ein Auszug aus Nackt, einer Sammlung von kuriosen Kurzgeschichten, erschienen im Haffmanns Verlag. Man kann heute keine Halbfettmargarine mehr mit nackten Brüsten bewerben. Und das ist ja auch gut so. Aber es verändert sich auch was. Nacktheit wird immer politischer. Nackte Brüste gleich Femen. Sie sind zum Symbol des Kampfes um Frauenrechte geworden. Heute muss man sich nicht mehr in Wonderbras zwängen. Öko-Baumwolle tut's auch, was auch den Niedergang von Victoria's Secret erklärt. Dafür ist jetzt der Hintern die neue Brust. Den streckt man jetzt raus. Alle 30 Sekunden wird in den USA ein Po praller und praller gemacht. Öffentlich zur Schau gestellte Kurven empfinden manche als Rückschritt in Sachen Emanzipation. Die können aber auch ihre Vorteile haben. Das weiß eine Buchhändlerin aus Wächtersbach, die in ihrem Schaufenster Aktbilder ausstellt zur Verkehrsberuhigung.
Die Innenstadt von Wächtersbach, enge Straßen, viel Fachwerk und eine verkehrsberuhigte Zone, in der Autos eigentlich nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Tun sie aber nicht, es wird deutlich schneller gefahren als erlaubt.
Das Problem ist, dass wir jeden Tag, den der Herr werden lässt, mindestens eine Person im Laden haben, die sagt, ich bin hier gerade wieder reingehechtet, bevor man mir den Hintern abgefahren hat. Hier ist verkehrsberuhigter Bereich, das scheint sich nicht so richtig rumgesprochen zu haben, ist zwar schon ewig so, aber hier wird gefahren, dass man glaubt, oh, Hockenheimring ist eine gute Alternative.
Sagt Andrea Euler, sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen Buchladen in der engen Innenstadt und ärgert sich schon seit langem über die Rennstrecke vor ihrem Geschäft.
Hier gibt es kleine Kinder, hier gibt es alte Menschen, hier gibt es Tiere. Ich würde ganz gern sehen, dass nicht irgendeiner von denen irgendwann über den Haufen geholzt wird. Aber ich habe die Befürchtung, dass das passieren könnte. Und ich denke, wenn man Regeln hat, dann hat man die ja nicht erlassen, um Leute zu ärgern, sondern weil sie einen gewissen Sinn ergeben. Und dann wäre es doch schon schön, man würde sich dran halten.
Jetzt hat sich die Buchhändlerin etwas ausgedacht, um die Raserei zu stoppen. Nackte Haut ins Schaufenster, Aktbilder sollen den Drang zum Schnellfahren bremsen.
Wir hängen hier einfach Bilder von Menschen hin, die nicht so besonders viel / gar nichts anhaben. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Also gerade in den ersten Tagen war es erkennbar. Leute haben gebremst, die haben geguckt. Mancher ist sogar stehen geblieben und hat sich die Bilder angeschaut. Insofern denke ich, eine ganz kreative Idee, um den Verkehrsfluss ein bisschen zu beruhigen.
Das finden übrigens auch diejenigen, denen diese ungewöhnliche Aktion gilt, die Autofahrer in der Wächtersbacher Innenstadt.
Gute Idee. Müssten vielleicht etwas größer sein. Müsste ich jetzt dran vorbeilaufen, um sie nochmal in Ruhe anzuschauen. Aber vielleicht komme ich nachher nochmal wieder.
Ich finde das eine gute Idee. Gerade auch, dass die Leute langsamer fahren. Das ist eine schöne Sache. Ich finde es wirklich gut.
Die nackte Haut im Schaufenster scheint also zu wirken und hat noch einen zweiten Effekt. Als Plattform und Ausstellungsfläche für einen heimischen Künstler, sagt Andrea Euler.
Der Künstler ist aus Gelnhausen, heißt Achim Gokler, der lebt da von seiner Kunst. Wir kennen ihn seit vielen, vielen Jahren, er hat schon öfter hier ausgestellt, aber das erste Mal jetzt mit solchen für manche Leute scheinbar doch provokanten Bildern.
Ihre Wirkung hat die ungewöhnliche Aktion nicht verfehlt, bei Autofahrern und auch bei Fußgängern und Kunden der Buchhandlung.
Eine alte Dame hat das hier auf der Straße gerufen, die sagte, Sie sind aber mutig, dass Sie sich das trauen. Ich weiß jetzt nicht, Nacktheit empfinde ich persönlich nicht als mutig, wenn man sie zeigt, aber der Effekt, den wir erreichen wollten, ist auf jeden Fall erreicht.
Nur ob die Aktion auch nachhaltig sein wird, das wird sich noch zeigen müssen. Ende dieser Woche werden nämlich die Aktbilder aus dem Schaufenster verschwinden. Die Fläche wird für neue Projekte gebraucht. Und dann werde man sehen, ob die Autofahrer sich auch ohne nackte Tatsachen ans Langsamfahren halten werden, sagt Andrea Euler.
Vielleicht bringt es den einen oder anderen ja doch mal dazu, darüber nachzudenken, aber ich glaube nicht, dass es einen nachhaltigen Effekt zeitigen wird, das nicht.
Sagt Buchhändlerin Andrea Euler im Beitrag von Rainer Janke. Bilder von uns, Abbilder überall. Von keiner Generation gibt es mehr Fotos als von den unter 30-Jährigen. Sie wurden schon im ersten Drittel ihres Lebens tausendmal häufiger fotografiert als ihre Eltern. Und häufig geht es da um Inszenierung und Optimierung. Seht her, ich habe meinen Körper im Griff, also auch mein Leben. Ein selbst auferlegtes Diktat des perfekten Körpers, den man angeblich immer nur für sich und nicht für andere modelliert. Vielleicht haben wir inzwischen also auch ein Stück weit den natürlichen Bezug zu unserem Körper, zu unserer Nacktheit verloren. Eine Befürchtung, die Anna Briselli vorhin ja schon äußerte. Marc Engelhardt ist freier Auslandskorrespondent, früher in Nairobi, heute in Genf und ist um die Welt gereist zu Orten des Nacktseins. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Pirot.
Herr Engelhardt, Sie waren auf einer Karibikkreuzfahrt mit 2000 Nackten. Sie waren in Finnland, in der Sauna, in Japan, Südfrankreich und haben anschließend das Buch geschrieben, Ich bin dann mal nackt. Woher kam die Idee dazu?
Also der Anlass war ein ganz einfacher. Es war ein Sommertag, es gab einen Waldsee, ich war allein, mir war heiß und ich bin ins Wasser gesprungen und ich hatte keine Badesachen dabei. Und es war ein wunderbares Erlebnis. Wer das schon mal gemacht hat, der kennt das sicher. Und beim Schwimmen habe ich überlegt, wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Und da kamen mir direkt schon so ein paar Ideen und dann war ich neugierig und ja, und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren, wie man das als Journalist so macht. Und dann gab es so viel spannende Sachen, dass ich dachte, das muss ich einfach sehen und da muss ich auch mitmachen. Ja, und dann bin ich auf die Reise gegangen.
Wenn Sie mal ein Beispiel herausgreifen, all der vielen Erlebnisse und Erfahrungen, welche Form von Nacktheit war da besonders eindrücklich für Sie?
Also ich glaube, was mich wirklich wahnsinnig beeindruckt hat, das war eine Veranstaltung in Japan, ein Nacktfestival. Das gibt es seit über 1300 Jahren und es sind dann 9000 Menschen, Männer, die mitten im Winter zum neuen Jahr halt durch die Stadt marschieren. Das ist zeremoniell, da geht man den Shinto-Schrein zum Schluss, man versucht einen heiligen Mann zu berühren. Das ist dann aber auch ein solches Gedränge, dass man gar nicht weiß, stehe ich mit den Füßen überhaupt noch auf dem Boden? Also das ist wahnsinnig intensiv gewesen, ein wirklich einmaliges Erlebnis. Und da hat man auch nochmal gesehen, Nacktheit, das heißt halt eben in jeder Kultur was ganz anderes. In dem Fall hat es eben eine historische und eine kulturelle und eine religiöse Bedeutung. Das war schon was sehr Eindrückliches.
Nacktheit ist ja nicht nur der Stand der Unschuld, sondern sie kann auch Angst machen, würdelos machen, auf jeden Fall verletzlich. Wie war das, als Sie sich das erste Mal öffentlich ausgezogen haben? Mussten Sie sich da sehr überwinden?
Ja, total. Also weil ich auch kein Profi-Nudist oder Naturist bin. Ich gehe zwar nackt ins Meer, wenn ich an der Ostsee bin, aber davon abgesehen kannte ich das auch nicht. Und das ist dann schon eine Überwindung. Da muss man über den Schatten springen. Das haben ja auch viele andere dann erzählt. Ich habe ja wirklich mit vielen darüber gesprochen. Erstaunlich finde ich dann aber tatsächlich, dass das gar nicht so lange anhält. Also man kann sich da auch schnell dran gewöhnen.
So ein bisschen kennt man das ja auch aus der Sauna. Also erst weiß man gar nicht so genau, wo man hinschauen soll, wenn man einem anderen gegenüber nackt sitzt. Man versucht dann krampfhaft so zu tun, als wäre das jetzt alles ganz normal und man würde den anderen nicht scannen. Gleichzeitig fühlt man sich aber auch selbst angestarrt.
Ja, das stimmt. Also es gibt diese unterschiedlichen Blicke. Das hat natürlich ein französischer Soziologe mal am oben ohne Badestrand untersucht und hat dann verschiedene Blicke identifiziert. Und der sagt eben, es gibt zum Beispiel den lüsternen Blick. Und das ist ein Blick, den ich bei den meisten Nacktveranstaltungen in den meisten Ländern und Orten, wo ich war, nicht erlebt habe. Und das fand ich schon auch ganz interessant, weil davor hat man ja eigentlich Angst, dass man angestarrt wird oder dass andere denken, mein Gott, was guckt der mich denn so an? Und beides habe ich eigentlich kaum erlebt. Das fand ich schon ganz interessant. Man schaut dann mit der Zeit ganz normal Menschen an, so als hätten sie Kleidung an.
Was sind das für Leute, die bei solchen Veranstaltungen, die Sie besucht haben, mitmachen? Wollen die ihren schönen Körper zur Schau stellen? Sind die auf der Suche nach Sex? Was treibt die an?
Also ich glaube, was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich für sich selber ausziehen, weil sie sich dann wohler fühlen. Selbst auf der Kreuzfahrt, wo dann ja 2000 Leute zusammen an Bord eines Kreuzfahrtschiffs nackt sind, war das so, dass mein Eindruck war, die Leute haben sich einfach wohlgefühlt. Und ich habe da zum Beispiel auch mit einer Frau gesprochen, die wirklich sehr, sehr dick war und die gesagt hat, sie fühlt sich einfach, wenn sie da unter Nackten ist, viel weniger auf ihren Körper reduziert als sonst. Das fand ich hochspannend. Und tatsächlich, also Sex, das spielt praktisch keine Rolle. Da sagen wir jedenfalls nicht mehr, als wenn man sonst vielleicht in den Ferien ist. Also wenn Leute sich da kennengelernt haben und ein bisschen geflirtet haben, dann weiß man nicht, wozu das dann vielleicht danach in der Kabine geführt hat. Aber das steht nicht im Vordergrund. Der Punkt ist wirklich, man zieht sich aus, weil man sich wohler fühlt mit seinem Körper.
Unter Nackten zu sein, ist das eine. Wie ist das, wenn einem Bekleidete begegnen? Ist das nicht furchtbar peinlich?
Das ist zumindest ungewohnt und irgendwie seltsam. Also es ist dann schon so, an Bord dieses Kreuzfahrtschiffs, da sind natürlich die Angestellten alle angezogen und man wird dadurch die ganze Zeit daran erinnert, dass man selbst ja anders ist, weil man nackt ist. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Man kennt das vielleicht vom Nacktbadestrand. Wenn da einer zwischenliegt mit einer Badehose, dann ist man sofort entblößt. Wenn alle nackt sind, dann ist man halt nackt. Das ist dann ganz normal.
Erstaunlich ist, dass es das überhaupt gibt. Eine eigene Kreuzfahrt nur für Nackte. Es gibt Nackt-Yoga, ausgewiesene Nackt-Wanderwege, einen Nacktstrand in Südfrankreich, den Sie erwähnten, Museumsbesuche für Nackte in Luxemburg. War Ihnen bewusst, dass es da eine ganz eigene Kultur, vielleicht auch eine eigene Industrie gibt?
Also es war mir am Anfang nicht bewusst, das hat mich erst sehr überrascht, aber mit der Zeit habe ich tatsächlich festgestellt, das ist so eine Art Gegenbewegung, glaube ich, auch dazu, dass der Körper zunehmend als Ware gesehen wird. Man möchte sozusagen sich nackt zeigen und sagen, hier, ich mache mich frei von all diesen Vorbehalten, die es da gibt und von den ganzen Regeln, die offiziell gelten, und das ist ein Stück vielleicht näher zur Natur und ein Stück eben auch persönlicher Freiheit, das man da auslebt.
Inzwischen ist ja viel von Body Positivity die Rede. Gleichzeitig fühlt sich aber die Mehrheit der deutschen Umfragen zufolge nackt nicht wohl. Wenn man zum Beispiel in die Sauna geht, fühlt sich im Raum ausgestellt. Wie ist Ihr Eindruck? Haben wir uns von der natürlichen, ungeschönten Nacktheit entfremdet?
Ja, das glaube ich schon. Und die Gründe sind ja eben schon genannt worden. Also wir sehen halt sehr viele nackte Körper, vor allem im Internet und in der Werbung. Und die sind aber alle perfektioniert. Da wird dann eben mit Photoshop oder mit anderen Mitteln rangegangen. Und man fragt sich dann, meine Güte, warum sehen die alle so toll aus und ich ganz normal? Und davon lebt tatsächlich eine ganze Industrie, also eine Schönheitsoperationsindustrie zum Beispiel, die sich immer mehr auch junge Leute sucht. Intimoperationen boomen im Moment bei jungen Frauen. Das sind eben Entwicklungen, die ja auch bedenklich sind. Und ich glaube, wenn man da ab und zu mal an den Nacktbadestrand geht zum Beispiel und sieht, wie die anderen aussehen, nämlich ganz normal, so wie man selbst, dann ist das vielleicht heilsam, man ist danach besser gelaunt und man kann nebenher noch ein paar tausend Euro für eine Schönheitsoperation sparen, die man nicht machen lässt. Also ich glaube, das ist doch vielleicht eine gute Alternative.
Der Journalist Marc Engelhardt, vielen Dank, er hat das Buch geschrieben, Ich bin dann mal nackt. Eine Reise zu den unverhüllten Kulturen unserer Welt, erschienen bei Goldmann. Unterdessen ist David Sedaris unter die Nudisten gegangen. In der Nudistenkolonie geht es ziemlich reglementiert zu und daran muss er sich erstmal gewöhnen, vielleicht mehr noch als Marc Engelhardt eben schilderte.
Wegen des schönen Wetters war die Plane vom Schwimmbecken entfernt worden, welches von gemütlichen Liegestühlen umgeben ist. Es ist ein ehernes Gesetz, dass man nicht nur im Schwimmbecken, sondern auch um das Schwimmbecken herum nackt sein muss. Das fand ich ziemlich hart. Ich hatte nur T-Shirt und Turnschuhe an, aber diese Dinge bedeuteten mir unendlich viel, denn ohne sie war ich ein Irrer. Der Doktor kommt gleich, sagte ich zu mir selbst. Legen Sie einfach Ihr Handtuch auf den Liegestuhl, ziehen Sie Schuhe und Hemd aus und dann kommt er mit dem Beruhigungsmittel, sobald er mit den anderen Patienten fertig ist. Ich zog mein T-Shirt aus und da war ich, nackt. Leichte Beute für tieffliegende Überwachungsflugzeuge. Nackt am helllichten Tag, umgeben von Fremden, die sich vom Rücken auf den Bauch rollten und die Seiten ihrer Bücher und Zeitschriften umblätterten. Immerhin brauchte ich mich nicht selbst anzusehen. Es gab keine Spiegel- oder Tafelglasfenster. Und solange ich stramm gerade ausblickte, konnte ich, dachte ich, mich mählich mit meiner öffentlichen Nacktheit abfinden.
Ich hatte mich gerade an diesen Gedanken gewöhnt, als sich mir ein Mann namens Dusty näherte, der an seinem mützenlosen Mützenschirm mit Wäscheklammer ein Stück Pappe befestigt hatte, um dessen schattenspendende Eigenschaften noch zu erweitern. Der Mann war vornüber gekrümmt, von Osteoporose gezeichnet, Rücken und Schultern glänzten dunkelbraun wie feines italienisches Leder, während der Bauch, aus Mangel an Sonne, weiß geblieben war. Sein volles graues Haar trug er kurzgeschnitten, sowie zu meinem Entsetzen eine Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern, welche mit großer Deutlichkeit den Anblick meiner bleichen, zappeligen Nacktheit reflektierten.
David Sedaris, nackt. Nackt sein bedeutet aber nicht nur Scham, sondern auch frei sein, haben wir gehört. Widerstand gegen soziale Zwänge, gegen das Einengende und Einzwängende der Kleidung und damit der Zivilisation. Das hat letzten Endes auch die FKK-Bewegung angetrieben. In der DDR haben sich Bürger dann das Nacktbaden gegen erheblichen Widerstand der Staats- und Parteiführung erkämpft. Die Freikörperkultur wurde in Ostdeutschland zur Massenbewegung. Inzwischen aber Rolle rückwärts. In Berlin wurde eine Frau von der Polizei angegangen, weil sie sich wie ihr Freund oben ohne sonnte. Gegen diese Ungleichbehandlung gab es dann im Juli eine Demo und der Vorfall war auch Anstoß für die sogenannte Free the Nipple-Bewegung, die auch im Netz auf sich aufmerksam macht.
Auf den ersten Blick ein komischer Anblick. Aber auf dieser Internetseite leuchten mir tatsächlich Nippel entgegen. Genauer gesagt Fotos von 30 Nippeln, die alle kunstvoll in Szene gesetzt sind. Und wenn ich auf die Nippel draufklicke, werden Töne abgespielt. Zum Beispiel dieser.
When your nipple is around. My nipple is your nipple. If your nipple is my nipple like.
Oder dieser.
When I lift up my t-shirt, you may see some surprises.
Ich kann auch auf mehrere Nippel gleichzeitig klicken. Das klingt dann so.
Welcome to all mammals, different colors, shapes and sizes. When I lift up my t-shirt, you may see some surprises.
Auf der Internetseite heißt es Nippelpiano. Das ist eine digitale Performance vom Hardcore aus Berlin, gedacht als eine Ode an die Nippel. Erzählt Britta, ein Mitglied des Hardcores.
Also das Problem ist ja an dem Nippelzeigen, dass es so sexualisiert wird. Und ich finde an den Bildern, die wir da liebevoll gestaltet haben, dass da gar nichts sexualisiert ist, sondern das sind einfach nur schöne Darstellungen von unterschiedlichen Nippeln.
No nipples are free until all nipples are free. Das ist nicht nur das Motto des feministischen Chores, sondern auch das einer Protestwelle, die gerade durch Berlin schwappt. Aber was soll die ganze Nippelaufregung in der Hauptstadt? Auslöser ist die Französin Gabrielle Le Breton. Es hat 35 Grad. Gabrielle sitzt zusammen mit einem Freund, seiner 3-jährigen Tochter und ihrem 6-jährigen Sohn an der Plansche. Und weil es heiß ist, beschließt sie sich oben ohne zu sonnen.
Und sind ziemlich schnell 2 Parkaufseher angekommen und haben von mir gefordert, ein BH anzuziehen. Und da hat alles angefangen.
Die Polizei sagt ihr, sie soll entweder ein BH anziehen oder verschwinden. Das Argument, hier sind Kinder. Ein Verstoß gegen Paragraph 118, Belästigung der Allgemeinheit.
Ich war total im Stress, ehrlich gesagt. Ich war auch so wie erstaunt, dass die Polizei so reagiert hat. Ich war auch komischerweise, ich war so bestimmt. Das war für mich klar in mir, dass ich Recht hatte.
Gabrielle erstattet Anzeige gegen die Ordnungshüter und ist so der Auslöser für die Gleichberechtigungsproteste in Berlin. Sie kann nicht nachvollziehen, warum sie sich beim Sonnen nicht so zeigen kann, wie sie will. Aber wie ist das eigentlich genau geregelt? In Bayern ist das mit den Nippeln Privatsache. Ob man oben ohne sein darf, hängt vom Bademeister ab und von den Ordnungshütern. Und auch die Meinungen über das Recht auf freie Nippel gehen hier in Bayern doch ein bisschen weiter auseinander als in Berlin.
Das ist halt einfach nur der weibliche Oberkörper, das ist genauso wie beim Mann.
Ich muss mich nicht zur Schau stellen. Also ganz egal, was für ein Grund da ist. Ich finde es mutig von der Dame, dass sie das gemacht hat. Aber ich finde es jetzt nicht, dass man sich als Frau so zur Schau stellen muss. Ganz egal, um was das es geht.
Im Schwimmbad oder in Sportveranstaltungen oder irgend sowas durchaus. Aber ich glaube, so auf der Straße ist das, glaube ich, nicht passend.
Gabrielle Le Breton sieht die ganze Aufregung jedenfalls gelassen. Sie will nicht im Mittelpunkt stehen, berühmt werden und nimmt deshalb auch nicht an den Protesten teil. Aber sie will anstoßen, wird vors Gericht gehen und dort für die Gleichberechtigung kämpfen.
Ich habe schon gesehen in ein paar scheiße Zeitungen, die haben gar nicht verstanden. Sie haben so Bilder von Brüste gezeigt, als ob das wäre so, ja, das ist noch sexualisiert.
Der nackte Körper oder Oberkörper entblößt und in der Öffentlichkeit undenkbar auch in den USA. Dort werden zwar mehr Pornos produziert als irgendwo sonst auf der Welt, aber Nacktheit im Familienprogramm, wo man eben kurz einer sich umzieht oder nebenbei aus der Dusche kommt, das wäre mitunter sogar strafbar. Dort in den USA arbeitet Inka Winter. Sie macht erotische Filme speziell für Frauen und ist Pornoregisseurin in Los Angeles. Guten Abend.
Hallo oder guten Morgen aus L.A.
Frau Winter, Ihr Vater ist Amerikaner. Sie sind nach einer Kindheit in Österreich und Deutschland in die USA gegangen und haben dann erstmal als Stylistin und Kostümbildnerin angefangen. Das machen Sie auch heute noch. Wie kamen Sie zum Porno?
Ja, also es ist eine relativ persönliche Geschichte, aber um es kurz zu halten, ich habe nach etwas geschaut, was mich auch irgendwie antörnt als Frau und einfach nichts gefunden. Und da das schon 10 Jahre her ist und diese Bewegung für feministischen Porn noch nicht so groß war, hat meine Suche einfach zu nichts geführt. Und irgendwann habe ich mir überlegt, okay, wenn es das nicht gibt, dann muss ich das halt selber machen. Und so hat es angefangen.
Sie haben sich gestört an der Ästhetik der Pornos, am sterilen Ambiente, am hellen Licht, das die Genitalien ausleuchtet. Was machen Sie anders?
Ja, also erstens ist es genau das. Die Belichtung ist anders, die Sets sind einfach schöner. Wie man ja auch so sonst sagt, das Auge ist mit. Ich denke, das ist halt für den Porn genauso. Und das andere ist, dass ich auch die Lust der Frau mehr berücksichtige. In Mainstream-Porn wird die Frau halt oft sehr als Objekt benutzt und für die Freude des Mannes. Und das ist bei uns eben anders.
Sie selbst sagen über Ihre Arbeiten, das seien feministische Pornos. Das Stichwort ist eben schon gefallen. Ist das der Unterschied, der Blick auf die Frau, für die Frau?
Ja, ich denke, das ist einfach von der Perspektive der Frau und einfach die Lust zu berücksichtigen, die Frau zu berücksichtigen und die Frau auch irgendwie in den Vordergrund zu stellen.
Ihre Filme sollen aber nicht nur gut aussehen und die Frau in den Vordergrund stellen, sie legen auch Wert auf Geschichten, die sinnlich sind und glaubwürdig. Wie entstehen solche Geschichten?
Ja, also es ist teilweise so, dass es, also ich denke mir Sachen aus selber teilweise, aber ich arbeite auch viel mit den Darstellern und frage sie, was turnt euch an, was für eine Geschichte irgendwie gefällt euch und arbeite dann mit denen. Aber im Endeffekt ist es einfach so, dass ich denke, Sex für eine Frau braucht einen Kontext, braucht einen Sinn. Und diese Geschichte, die kreiert den Kontext für, warum der Sex passiert.
Sie arbeiten ja meist mit echten Paaren zusammen, mit denen Sie dann das Konzept und die Handlung absprechen. Warum ist Ihnen das wichtig?
Weil mir geht es halt um echte Lust und um Verbindung und Intimität. Und wenn die Schauspieler das nicht wirklich, also wenn es nichts ist, was sie auch wirklich antörnt, dann ist da auch diese Lust und die Intimität nicht da.
Gibt es da von Ihrer Seite auch Vorgaben?
Vorgaben im Sinne von?
Was passieren soll? Welche Handlung?
Nee, also im Endeffekt ist es bei mir so, dass ich wirklich sehr wenig Regie führe in dem Sinne von dass ich irgendeine Idee habe, was passieren soll. Es geht mir wirklich einfach darum, dass die Schauspieler irgendwie Freude daran haben. Und das ist eigentlich an sich die Vorgabe.
Spüren Sie eigentlich Auswirkungen der MeToo-Debatte? Seitdem werden in Hollywood ja zum Beispiel immer häufiger Intimitätsbeauftragte an Sets gerufen, um Sexszenen zu überwachen. Hat MeToo Ihre Pornos auch irgendwie beeinflusst?
Also das für mich persönlich, ich komme ja sowieso auch meine Idee, Porn zu machen, kommt von meinem eigenen MeToo-Erlebnis. Das heißt, für mich war das sozusagen schon der Ausgangspunkt, da andere Filme zu kreieren. Aber in der Mainstream-Szene hier in L.A. kann man schon ein bisschen davon auch spüren. Also es ist jetzt nicht so wirklich schnell, aber es passiert, Dinge passieren.
Möchten Sie das vertiefen, was Sie mit eigener MeToo-Erfahrung meinen?
Also ich denke, also auf zwei Sachen. Erstens einfach so als Frau in der Welt. Man hat natürlich viele MeToo-Erlebnisse selber, wo man irgendwie von Männern behandelt wird auf eine Weise, die Grenzen überschreitet, und daher die Sexualität anders darstellen will, so wie ich sie einfach ohne diese Übergriffe von einem Mann empfinde. Ich denke das.
Heute wollen ja alle irgendwie dem Feminismus angehören und oft hört man dann, Pornografie sei weibliche Selbstermächtigung. Immer mehr Stars geben sich explizit pornografisch, posieren so, spielen damit und sagen dann gleichzeitig, das sei Emanzipation. Man könnte aber auch sagen, früher haben Männer Frauen zum Objekt degradiert, heute tun Frauen das selbst, gerade auch in ihrem Umfeld in Hollywood. Wie passt das zusammen für Sie als Filmemacherin?
Also ich denke, das ist einfach eine Frage, die man so pauschal überhaupt nicht beantworten kann, weil ich denke, das kommt auf jede Frau persönlich an und was ihre Motivation dahinter ist. Und ich denke, das kann man von außen einfach nie beurteilen. Ist diese Motivation wirklich, sich selber auszudrücken, oder sind da noch irgendwelche unterschwelligen Einflüsse von der Gesellschaft, die sagt, Das ist gut. Und ich denke, das kann man einfach nicht, das kommt auf die Frau an und das kann man nicht wirklich wissen, außer wenn man mit der spezifischen Frau auch darüber spricht, sozusagen.
Jetzt haben wir so eine Parallelität. Einerseits bekommen wir immer mehr Haut zu sehen, andererseits Nacktheit verschwindet aus Filmen, aus Fernsehen, der Werbung, aus Instagram, wie wir heute Abend schon vielfach besprochen haben. Was ist Ihr Eindruck? Wird die Welt immer brüder oder immer freizügiger?
Das ist natürlich eine wirklich schwere Frage, weil es wirklich auch beides gleichzeitig passiert. Irgendwie, ich denke, hier auch in den USA, desto mehr diese Censorship gibt, desto mehr gibt es auch die Bewegungen dagegen. Und ich denke, das Urteil ist sozusagen noch nicht ausgefallen.
Inka Winter, Erotik-Filmemacherin aus Los Angeles. Vielen Dank. Wer nackt Würde zeigt, gibt sich keine Blöße, heißt es. Aber inzwischen ist Nacktheit ganz schön schambesetzt. Andererseits sind Regelverletzungen so billig geworden, dass vielleicht ein verdecktes Gesicht oder ein hochgeschlossener Kragen sogar erotischer sein können als ein unbedeckter Nabel. Das war HR2 Kultur, der Tag. Unerhört sexy. Wie viel Nacktheit ist erlaubt? Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.